Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hey, schön, dass Sie dabei sind.
Unser nächster Gast hat einen ganz speziellen Beruf. Sie ist Bestatterin. Hallo Kinder! Ich möchte euch einen ganz speziellen Freund vorstellen. Erich Eichhörnchen!
Ja, das ist ein Auszug aus dem Comic Fun Girl. Die Autorin selbst hat hier gelesen und ihre Protagonistin, das Fun Girl, ist eine Chaos, eine Anti-Heldin, die in dieser Sequenz Schulkindern ein totes Eichhörnchen präsentiert. Jetzt ist Fun Girl Forever, ihr zweiter Comic, erschienen. Und was das Fun Girl ausmacht und warum in ihr auch etwas Tröstliches liegt, darüber spreche ich gleich mit der Autorin. Die NZZ schrieb über den Comic Fun Girl nichts für prüde Gemüter. Vielleicht ist Fun Girl aber auch einfach nur befreiend und ja okay, vulgär lustig. Fakt ist, nach ihrem chaotischen Abstecher in die Bestattungsbranche im ersten Band stürzt sich Fun Girl, die gleichnamige Protagonistin, jetzt in die nächsten Abenteuer. Ihr Leben weiterhin eine Abfolge von absurden, politisch inkorrekten, slapstickartigen Situationen. Sie ist und bleibt eine Anti-Heldin, lustgetrieben, schonungslos. Fun Girl Forever, so heißt der zweite Comic von der deutsch-amerikanischen Zeichnerin Elisabeth Pich. Und über das Werk spreche ich mit der Autorin bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich.
Also vielleicht nochmal zur Protagonistin Fun Girl. Rein optisch erinnert sie ja durchaus ein bisschen an die schlaksige Olivia von Popeye. Außerdem auch immer ein wichtiges Detail, sie fährt Skateboard. Gibt es für alle, die Fun Girl noch nicht kennen, ich weiß zwar nicht warum, aber gibt es für sie eine Schlüsselszene, in der sie sagen, ja, die beschreibt sie als Charakter eigentlich sehr gut?
Ja, ich glaube, der Anfang vom ersten Band zeigt das schon ganz gut. Fun Girl ist in einem sehr schönen, lustvollen Traum und schwebt über die Berge. Und leider wird ihr schöner, erotischer Traum durchbrochen von einer Explosion eines Vulkans, wo sie dann schmerzlich feststellen muss, dass ihre Pizza im Ofen verbrannt ist und die Feuerwehr auch schon da ist. Und ich glaube, das fasst ziemlich gut zusammen, wie Fun Girl so ihren Alltag verbringt.
Ja, sie schert sich vor allem auch um nichts, lebt sehr autonom, auch impulsiv und irgendwie kommt dabei aber auch niemand wirklich zu Schaden. Also sie scheint doch das Herz am rechten Fleck zu haben. Liegt darin vielleicht auch etwas Tröstliches?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe großen Spaß, Fun Girl zu schreiben, weil sie für mich einfach eine sehr lustgetriebene Chaotin ist, die aber schon durchaus Wert legt auf Freundschaft und auf Verbindung zu anderen Menschen. Nur gelingt ihr das nicht immer so gut. Also sie hat wirklich kein Gespür für Normen, ist völlig, tanzt so zum Schlag ihrer eigenen Trommel sozusagen. Und sie versteht manchmal gar nicht, oh, warum ist das jetzt alles schon wieder schiefgelaufen? Ich habe doch so eine tolle Idee gehabt. Und ich glaube, das hat was Tröstendes, weil sie auch immer wieder aufsteht. Sie ist unzerstörbar und genau so eine Figur habe ich irgendwie gebraucht.
Apropos Freundschaften, es gibt ja auch die Figuren Becky und Peter. Becky ist auch ihre Ex-Freundin, aber nun sind halt Becky und Peter ein Paar. Vor allem Peter ist da ja auch interessant in Sachen Männlichkeit. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Ja, ich würde sagen, Peter ist die Flamme zu Fun Girls Sprit vielleicht. Also die beiden sind auf jeden Fall eine explosive Kombi, weil die so unterschiedlich sind. Da, wo Fun Girl sehr befreit ist und sehr sich nicht schert, ist Peter genau das Gegenteil. Er möchte immer alles richtig machen, möchte ein guter Freund sein, ein guter Erzieher. Er arbeitet im Kindergarten und ihm ist sehr wichtig, überhaupt ein guter Mensch zu sein. Und ich glaube, dass es für ihn sehr triggernd ist, so eine chaotische Taugenichtsin die ganze Zeit um ihn zu haben, weil sie auch einfach alle Regeln bricht. Ja, das ist für ihn schon schwer auszuhalten.
Haben Sie damit eventuell auch schon das Phänomen des wholesome Mannes vorweggenommen? Also dieser Mann, der alles richtig machen möchte, der ja einfach nur ganz viele positive männliche Eigenschaften in sich vereinen möchte?
Ja, vielleicht. Also das Phänomen ist vielleicht auch einfach ein Symptom von unserer heutigen Zeit. Ich glaube, dass es viele sehr bemühte Männer gibt, die irgendwie auch zeigen wollen, dass sie eben verstanden haben, dass wir heute ja anders leben wollen, gleichberechtigt leben wollen. Und ich glaube, dass es manchmal so ein bisschen nicht einfach ist, sich diese Rolle für sich zu definieren. Also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht heutzutage wirklich gar nicht so einfach ist, in dieser neuen Männlichkeitsrolle sich zurechtzufinden. Und ich glaube, Peter ist für mich einfach auch eine Figur, für die ich sehr viel, ja, bei der ich sehr mitfühle, weil ich einfach auch sehe, wie schwierig es für ihn ist, immer alles richtig machen zu wollen. Er setzt sich da großem Druck aus. Und am Ende vom Tag ist er auch hat er auch das Herz am rechten Fleck, so wie die beiden anderen Charaktere auch. Im Grunde versuchen alle nur ihr Bestes. Die explosive Mischung ist dann das, was es halt witzig macht.
Mhm. Jetzt müssen wir natürlich nochmal darüber sprechen, dass Fangirl ja schon seit 2014 auf Englisch existiert, allerdings erst vor 2 Jahren auf Deutsch erschienen ist. Warum hat es so lange gedauert?
Ja, das liegt daran, dass es, glaube ich, einfach überhaupt mit Comics ein bisschen schwieriger ist in Deutschland. Wir sind noch nicht so weit, dass wir Comics als Teil der Literaturlandschaft anerkennen. Also zumindest... Also es tut sich was, aber ist eine langsame Entwicklung. Es ist schon viel besser geworden und ich glaube, gerade so eine Figur, die auch etwas polarisierend ist und wo ein Verlag auch ein gewisses Risiko eingeht, ob das wirklich auch den LeserInnen gefällt, da waren sie halt ein bisschen zurückhaltend. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis dann der Schweizer Verlag Edition Moderne, der dann auch eine Wechsel hatte in der Führung, gesagt hat, oh, wir sind total, ja, wir sind begeistert und wir machen das jetzt mit dir. Und da hat es halt einfach zeitlich gepasst.
Sie schreiben ja immer auf Englisch. Fangirl Forever wurde wie auch der erste Band von Christoph Schuler ins Deutsche übersetzt. Würden Sie aber sagen, dass Sie als Autorin generell eher den Witz aus dem Amerikanischen haben?
Ja, also inzwischen ist es wahrscheinlich eine sehr interessante Legierung vielleicht aus beiden Humorkulturen, weil ich jetzt auch schon sehr, sehr lange in Deutschland lebe. Also ich habe zwar meine ersten Bücher und ersten, sag ich mal, Filme und Serien, die stammen alle aus dem US-amerikanischen Kontext und das war auch so ein bisschen meine humoristische Grunderziehung. Aber ich lebe, seit ich 14 Jahre alt bin, in Deutschland und habe daher natürlich auch sehr, sehr viel an deutschen Humor gelernt und das fließt natürlich auch in meiner Arbeit ein. Schreiben auf Englisch ist für mich halt nach wie vor einfacher, weil ich finde, Sprache und Humor sind sehr eng miteinander verknüpft und ich merke, wenn ich auf Deutsch schreibe, schreibe ich schon etwas anders. Habe ich aber auch inzwischen mich gut zurechtgefunden. Also habe ich auch manchmal bei kürzeren Geschichten, dass ich dann auf Deutsch schreibe und ich schließe auch nicht aus, dass ich vielleicht das nächste Buch auch auf Deutsch in der Erstausgabe dann schreibe.
Interessant. Und abschließend interessiert mich, Vorsicht, Fangfrage, wie sind Sie eigentlich auf Fangirl gekommen oder anders, wie viele eigene Sünden verarbeiten Sie mit dieser Figur?
Ja, das ist die Frage aller Fragen, wie viel von einem selber steckt in seinen Figuren.
Die wird einem immer gestellt als Autorin, es tut mir leid.
Nein, ich finde die Frage eigentlich ganz interessant, weil da muss ich auch immer wieder nachdenken und vielleicht werde ich jedes Mal ein bisschen ehrlicher. Ich glaube schon, dass da ein bisschen was von mir drin ist, aber ich kann mir vorstellen, dass, also oder beziehungsweise der große Spaß für mich ist, also ein Stück vom echten Leben zu nehmen und das dann ad absurdum zu führen. Also natürlich macht es mir große Freude, diese Figur, wo durchaus reelle Themen, mit denen ich mich auch sehr, in denen ich mich auch sehr wiedersehe, zu nehmen, aber dann natürlich das Ganze bis zu einem explosiven Höhepunkt weit zu treiben. Also ich denke, dass das für mich auch einfach spaßig ist, eben nicht sich 1:1 an das zu halten, was war. Und ja, von mir steckt schon ein bisschen in Fangirl, aber von mir, also es steckt vor allem auch vieles in Fangirl, was ich mich nie trauen würde. Also wo ich sagen würde, vielleicht ist sie auch das, was ich nicht sein kann oder sein möchte oder was wir uns nicht trauen. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Anziehungskraft der Figur, dass sie auch Dinge macht, wo man denkt, boah, nee, das würde ich niemals so machen. Aber es ist trotzdem so unterhaltsam, ihr dabei zuzugucken, weil es so ein Tabubruch ist, den man sich selber nie erlauben würde.
Fangirl Forever, die Anti-Heldin ist zurück. Abgrundtief bekloppt, bissig, sarkastisch gezeichnet, hat 320 Seiten, ist im Edition Moderne Verlag erschienen, kostet 28 Euro. Ich sprach mit Autorin Elisabeth Pich. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich auch.
Verheulte Selfies, melancholische Playlists, Hashtags wie Sad Girl oder Softboy bekommen Milliarden Klicks auf TikTok. Macht mich tendenziell ein bisschen aggressiv, aber darum geht's nicht, also zurück zur Kür. Millionen junger Nutzerinnen und Nutzer zeigen ihre Gefühle und Emotionen. Die Bilder folgen immer einem sich ähnelnden Schema. Es geht um bestimmte Farbwelten, Musik, Kameraperspektive. Ja, auch die Tränen wirken inszeniert. Ganz neu ist es nicht. Künstlerinnen wie Lana Del Rey arbeiten schon lange mit so einer Ästhetik. Neu ist eher, wie konsequent und wie breit dieses Teilen ins Private geht. Meine Kollegin Clara Hoheisel hat sich mit dem Trend beschäftigt und für uns recherchiert.
Gestern hat mein Freund mit mir Schluss gemacht, nach 3,5 Jahren Beziehung.
Ein Handyvideo aus einem Zimmer. Hinten ein großes Bett und ein Kleiderschrank. Vorne steht Charlotte Bru, die Arme vor dem Körper verschränkt. Sie schaut direkt ins Objektiv und kämpft mit den Tränen.
Und er war halt auch mein bester Freund. Ich meine, ihr kennt ihn halt auch von meinen Videos.
Charlotte Bru ist Influencerin, nennt sich selbst Head of Gen Z-Journalismus und studiert an der Deutschen Journalistenschule.
Mein Herz ist richtig offen. Es tut so weh.
Dann lässt sie sich aufs Bett fallen, weint.
Und ich dachte, ich dokumentiere das hier. Keine Ahnung, nehme ich mit, wie es mir vielleicht langsam besser geht.
4,5 Millionen Menschen haben dieses Video gesehen. Auch die Clips danach, in denen Charlotte Bru ihren Umgang mit der Trennung festgehalten hat, haben tausende Views. Warum sie so private Momente teilt? In sozialen Medien habe sie fast nur glückliche Paare gesehen, sagt sie im Interview.
Ich empfinde das auch als eine Art künstlerische Auseinandersetzung mit dem eigenen Sein und diesen Prozess, das auch so nach außen zu zeigen und so ehrlich zu mir selber zu sein.
Gleichzeitig sei ihr klar, dass sie polarisiert, indem sie sich so verletzlich zeigt. Gerade deshalb überlege sie sehr genau, welche Inhalte und welche Gefühle sie öffentlich teilt und welche nicht.
Weil man sich ja damit auch selber immer zu einer Angriffsfläche macht. Und ich habe genug Hasskommentare und Shitstorms gehabt, um jetzt vorher einschätzen zu können, was da auf mich zukommt, wenn ich irgendwas teile.
Charlotte Brus Videos sind ein gutes Beispiel für ein größeres Phänomen. Unter Hashtags wie Gefühle, Sad Girl oder Softboy versammeln sich Millionen Videos, in denen Gefühle sichtbar gemacht werden. Sad Girl steht dabei für eine Ästhetik, die Melancholie und Verletzlichkeit in Szene setzt. Softboy beschreibt ein männlich kodiertes Gegenbild, sensibel, zurückhaltend und emotional zugänglich. Dass solche Inhalte so weit verbreitet sind, liegt auch an den Plattformen selbst, sagt der Plattformökonom Thomas Kude.
Emotionen erzeugen Aufmerksamkeit und werden deshalb von den Algorithmen bevorzugt ausgespielt.
Dabei gäbe es eine Tendenz zu starken und eindeutigen Emotionen, wie beispielsweise Wut oder Traurigkeit. Komplexe, widersprüchliche Gefühle oder auch offene Fragen lassen sich schwerer erzählen und verbreiten sich entsprechend schlechter.
Da besteht eben die Gefahr, dass durch die Muster und weil die Algorithmen bestimmte Arten oder bestimmte starke Emotionen bevorzugen, dass dann eben auch diese starken Emotionen immer präsent sind und präsent bleiben.
Gefühle in sozialen Medien zu posten kann entlasten, gleichzeitig entsteht aber auch ein Erwartungsdruck. Man muss echt wirken, nahbar. Vor allem aber anschlussfähig, sagt die Medienwissenschaftlerin Sabine Würth von der Bauhaus-Universität Weimar.
Ist das echt? Ist das authentisch? Das wird verhandelt online. Ne? Das kann man ja auch in Kommentaren immer wieder lesen. So, das finde ich jetzt überzogen oder ach, das ist so real, da connecte ich richtig.
Sabine Würth beobachtet, dass sich dafür bestimmte Bildmuster herausgebildet haben.
Da würde ich sagen, gibt es ja schon so auch visuelle Sujets, Arten, wie man Emotionen zeigt. Also, dass wenn die Leute weinen, ist es immer noch ein ansehnliches Weinen.
Und auch in den Videos von Charlotte Bru zeigt sich das. Obwohl sie weint, ist ihr Gesicht in vielen ihrer Videos gestylt. Der Raum wirkt perfekt ausgeleuchtet. All das ist so gewählt, dass trotz der Tränen ein stimmiges, ansehnliches Bild entsteht. Der Einstieg bindet sofort Aufmerksamkeit. Es gibt einen Spannungsbogen.
Wie ich dieses Leben irgendwie leben soll.
Diese Darstellungen entstehen aber nicht unabhängig von den Plattformen, auf denen sie stattfinden. Sie sind Teil einer Umgebung, die von Aufmerksamkeit und Verwertung geprägt ist, meint die Medienwissenschaftlerin Sabine Würth.
Und trotzdem, obwohl das so ein Raum ist, der eigentlich durchzogen ist von Kommerzialisierung, kann man sagen, kommen da immer wieder Momente trotzdem zustande, in denen diese Räume dann aber genutzt werden, um wirklich einfach mal was von sich zu zeigen. Ja? Also diese ursprüngliche Idee Peer-to-Peer-Network, also wir können jetzt einfach alle senden, alle empfangen. Ne? Das ist so diese ursprüngliche utopische Idee des Internets. Und das wird ja trotzdem auch immer noch genutzt.
Vielleicht ist genau das der Punkt. Für Carlotte Bru kann die Inszenierung von Traurigkeit auch ein Weg sein, nach einer Trennung wieder Kontrolle zu gewinnen. In einer Situation, die viele kennen, indem sie das Gefühl sichtbar macht. Wenn Traurigkeit über Bildausschnitt und perfekt sitzendes Make-up erzählt wird, wird sie anschlussfähig. Aber sie verliert auch einen Teil der Unmittelbarkeit.
Verletzlichkeit als digitale Währung, Clara Hoheisel über den Hashtag SadGirl bzw. Softboy. Seit 2017 gibt es den studentischen Club Stuck in Frankfurt-Oder, gilt als eine Institution der Frankfurter Subkultur. Das Team arbeitet ehrenamtlich. Sie organisieren dort Konzerte, Lesungen, Partys, Workshops. Aber dem Club droht das aus. Die Begründung: allgemeine Sparmaßnahmen im Kulturbetrieb, it's a classic. Seit Ende 2025 kämpfen die BetreiberInnen und durch den öffentlichen Druck, es gab unter anderem Proteste, konnte das Ende in diesem Jahr verhindert werden. Wie und ob es aber im kommenden, also 2027, weitergehen soll, das weiß keiner. Wofür der Club steht, welche Wichtigkeit er für die Region hat, darüber spreche ich jetzt mit Ira Helten aus dem Vorstand des Stuck e.V. bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ganz lieben Dank.
Ja, vielleicht nochmal in Ihren eigenen Worten, wofür steht das Stuck und was würde alles wegbrechen, wenn es Ihren Club nicht mehr gäbe?
Ja, das Stuck ist ein Studierendenclub in Frankfurt-Oder. Wir sind direkt an die Universität, die Europa-Universität Viadrina, gebunden und werden auch finanziert von der Studierendenvertretung zum Beispiel. Wir sind einer der letzten subkulturellen Orte hier in der Umgebung. Früher gab es ganz viele Orte wie das Stuck mit diesem breiten Veranstaltungsspektrum. Mittlerweile gibt es gar nicht mehr so viele Orte und wir halten so ein bisschen die Subkultur hoch und auch die Orte, wo man nicht kommerziell auch Zeit verbringen kann. Unser langer Name ist grenzübergreifender studentischer Freiraum Stuck e.V. und das fasst auch so ein bisschen auf, was wir machen. Wir sind ja hier direkt an der polnischen Grenze und arbeiten auch grenzüberschreitend. Wir sind immer mindestens 50% der Mitglieder sind Studierende. Aktuell sind wir 14 Mitglieder und wir sind ein Freiraum. Das heißt, bei uns können Mitglieder oder Studierende Selbstwirksamkeit lernen. Man kann lernen zum Beispiel Buchhaltung, Veranstaltungsmanagement, Awareness. Das alles, was zu Veranstaltungsplanung und Vereinsleben dazugehört, lernt man hier, wenn man sich engagiert. Und so entsteht ja auch Kultur für alle. Also unser Ziel ist nicht, Gewinne zu erzielen, sondern vor allem Kultur und Events für alle zu veranstalten.
Und vielleicht auch, um nochmal auf die Geschichte zu kommen. Seit 2017 gibt es das Stuck, habe ich gesagt. Aber eigentlich reicht die Historie bis ins Jahr 1993 zurück, oder?
Genau, also es sind immer die gleichen Räumlichkeiten quasi. Wir sitzen im Haus der Künste in Frankfurt-Oder im Kellergewölbe. Und dieses Kellergewölbe, das wird quasi immer an die Studierendenvertretung vergeben und die dürfen Projekte auswählen, die in diese Räumlichkeiten reinkommen. Das heißt, vorher war es die Grotte, auch ganz, ganz lange Zeit. Viele erinnern sich wahrscheinlich vor allem an die Grotte oder Basewood 7 und andere Strukturen, die da drin waren. Aber es war immer an die Studierendenvertretung geknüpft und es war auch immer ein gemeinnütziger und ehrenamtlicher Ort.
Und vielleicht nochmal, Sie haben es, glaube ich, kurz erwähnt, aber wie finanzieren Sie sich?
Wir finanzieren uns vor allem durch eine Initiativförderung der Studierendenvertretung. Wir sind eine studentische Initiative an der Viadrina und erhalten dort um die 6.000 Euro pro Jahr, womit wir zum Beispiel unsere Betriebskosten abdecken, aber auch Anschaffungen oder Technik zum Beispiel. Und für alles, was wir drumherum machen, also die ganzen Veranstaltungen, für Projekte, für Bildungsarbeit und so weiter und so fort, dafür beantragen wir unter anderem Projektförderungen, sei es bei der Stadt, beim Land, beim Bund oder eben auch bei der Uni und der Studierendenschaft selbst. Da versuchen wir, die eigenen Kosten so gering wie möglich zu halten und viel auch über Förderung zu machen, damit wir auch Veranstaltungen organisieren können, die sich wahrscheinlich nicht refinanzieren, sondern dass wir auch viele kostenfreie Veranstaltungen anbieten können.
Und nun geht es ja darum, dass es ja auch 2027 noch weitergehen soll, aber die Fördermittel dafür gestrichen bzw. gekürzt wurden. Um wie viel geht es denn dabei konkret?
Es geht im Haushalt von Frankfurt-Oder bei den Kürzungen um 150.000 Euro. Das klingt nicht so viel und es klingt vor allem nicht so viel, wenn man sich den Gesamthaushalt von 350 Millionen Euro anschaut. Dabei sollen vor allem Kulturmaßnahmen gekürzt werden. Da geht es einerseits um städtische Institutionen wie die Musikschule, die Volkshochschule, aber eben auch um ehrenamtliche Strukturen und Vereine, für die das natürlich dann noch mehr existenziell Bedrohung sein kann. Und es geht um eine relativ geringe Summe in dem Sinne, wofür aber sehr, sehr viel Kultur entstehen kann. Also mit diesen Geldern wird Kultur gefördert, die Stadt lebenswerter macht. Und das sollte man doch als Stadt auch als Interesse hochhalten.
Und konkret jetzt in Ihrem Club?
Für das Stuck bedeutet das, wir bekommen momentan eine Mietminderung. Das heißt, wir zahlen nur die Betriebskosten. Das sind etwa 300 Euro im Monat. Und wir zahlen nicht die Mietkosten. Das wären um die 400 bis 450 Euro im Monat. Das heißt, wir zahlen pro Jahr quasi um die, ich glaube, 3.600 Euro aktuell und müssten, dieser Haushaltsplan durchgeht, 9.000 Euro im Jahr zahlen.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Es geht um 400, 450 Euro für die Miete. Das klingt ja tatsächlich absurd, denn das hieß ja, die Stadt Frankfurt-Oder kann keine Kulturfördermittel bereitstellen, weil sie ein Finanzierungsproblem von 400 bis 450 Euro hat?
Unter anderem, ja. Also es betrifft ja nicht nur unseren Verein, es betrifft städtische Institutionen als auch viele andere Vereine, mit denen wir uns solidarisch zeigen. Mhm. Aber es geht ja am Ende um 150.000 Euro, wo ich sage, die kann man auch woanders finden, als in der Kultur, die eh schon nicht viel Förderung erhält.
Und mit welcher Begründung hat die Stadt bzw. der Oberbürgermeister die Finanzierungsprobleme erklärt?
Ich glaube, ich kann da keine gute Erklärung jetzt wiedergeben. Am Ende geht es um eine Haushaltskonsolidierung. Auch der Oberbürgermeister hat gesagt, dass er sich hinter den Haushalt stellt, obwohl er den wohl selbst nicht mitgeschrieben hat. Bei der SVV, also der Stadtverordnetenversammlung, wurde der Antrag komplett abgelehnt. Nur der Oberbürgermeister hat zugestimmt. Und so geht es jetzt in Richtung Haushaltsverhandlungen 2027 und einen neuen Kulturentwicklungsplan.
Das heißt, was machen Sie jetzt? Was können Sie machen? Können Sie irgendwie weiter vorgehen?
Na, wir bleiben laut, wir bleiben stark und wir bleiben natürlich auch solidarisch mit all den anderen Vereinen, die momentan zum Beispiel nicht so viel Sichtbarkeit bekommen, wie wir das hier gerade tun. Ich glaube, wir haben da schon auch eine gute Stellung, weil wir mit Uni und Stadt vernetzt sind und auch ein wichtiger Anlaufpunkt sind. Wir sind ja auch ein Safe Space, wir sind ein Ort, wo Studierende als auch Menschen der Stadt Selbstwirksamkeit erleben können und wir sind auch Träger zum Beispiel von der grenzübergreifenden Pride. Und wir nutzen das, um uns zu vernetzen mit den Kulturnetzwerken hier in der Stadt, aber auch um Sichtbarkeit zu schaffen für die Probleme, die ja nicht nur für Frankfurt-Oder gelten, sondern ich denke auch für viele Städte, die ihren Haushalt konsolidieren müssen. Und die Botschaft ist ja klar, dass man an Kultur nicht kürzen sollte, vor allem wenn die Kultur einer der wenigen Sachen sind, die eine Stadt noch lebenswert machen. Und hier neben Arbeit, neben Studium eine Stadt attraktiv machen für die Leute.
Der studentische Club Stuck in Frankfurt-Oder kann dieses Jahr noch weitermachen. Für 2027 steht die Finanzierung aber noch offen. Im Herbst dürfte sich entscheiden, ob das Stuck weiterhin mietfrei arbeiten kann. Ich sprach mit Ihrer Heldin aus dem Vorstand des Trägervereins. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen lieben Dank.
Morgen startet das Arabische Filmfest in Berlin zum 17. Mal. Es ist über die Jahre gewachsen, das sieht man an den Filmen. Dieses Jahr werden so viele gezeigt wie noch nie. Aber auch das Publikum aus der arabischen Community wächst, was auch daran liegen könnte, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten vieles im arabischen Film getan hat. Neue Filmförderungen in arabischen Staaten haben zu einem großen Aufschwung in der Kinokunst gesorgt. Auch die gesellschaftlichen Umbrüche in der Region scheinen die Filmschaffenden von Marokko bis Saudi-Arabien zu inspirieren. Und das gilt auch für die Krisen und Konflikte, die sich dieses Jahr besonders düster im Programm spiegeln. Aber auch die Verhältnisse in Deutschland haben Einfluss auf das Festival. Noch nie war es beispielsweise so schwierig für eingeladene arabische Filmschaffende ein Visa zu bekommen. Und Christian Berndt spricht über das diesjährige arabische Filmfestival Berlin zwischen Krise und Aufbruchsstimmung.
Es lebe der Aufstand!
Es lebe der Aufstand!
Palästinensische Frauen und Männer rebellieren gegen die britische Mandatsherrschaft und die Einwanderung jüdischer Flüchtlinge. Der Eröffnungsfilm des arabischen Filmfestivals Berlin, Palästina 36, erzählt vom arabischen Aufstand der 30er Jahre, der erstmals ein Gefühl palästinensischer Identität aufkommen ließ und zur Geburtsstunde der heutigen Kontroversen im Nahostkonflikt wurde. Die palästinensisch-amerikanische Regisseurin Anne-Marie Jassir erzählt in ihrem aufwendigen, mit Stars wie Jeremy Irons besetzten Historienfilm ganz aus palästinensischer Perspektive. In seiner Parteinahme zielt der Film darauf, heutige Anliegen der Palästinenser historisch zu legitimieren. Palästina 36 wurde bewusst als Eröffnungsfilm ausgewählt, sagt Festivalleiterin Pascal Fahri.
Palästina ist sehr präsent. Es geht auch um die ganze Lage von Palästina, die palästinensische Narrative innerhalb Israel, in der Westbank, in Gaza, auch Flucht. Das ist immer sehr präsent in unserem Festival.
Im palästinensischen Dokumentarfilm The Clown of Gaza erlebt man, wie mitten in den Ruinen Hoffnung gedeiht. Der Film begleitet den kleinwüchsigen Clown Alush, der im zerstörten Gaza Kindervorstellungen gibt. Wie die Kinder bei den Vorstellungen vor ausgelassener Freude schier ausrasten, geht sehr nahe. Im diesjährigen Festivalprogramm spiegelt sich wie immer die politische Lage in der arabischen Welt, die dieses Mal besonders düster aussieht, meint Pascal Fahri.
Absolut Depressionsstimmung zurzeit. Es ist einfach, wie wird diese Region aussehen nach diesem Krieg? Und dieses Gefühl, es wiederholt sich immer, nichts ändert sich. Absolute Depression.
Die arabische Filmkunst aber findet einen kraftvollen und sehr kreativen Umgang mit dieser Situation. Im libanesischen Spielfilmdebüt Dead Dog treffen nach Jahren der Trennung zwei Eheleute ungeplant in ihrem Ferienhaus aufeinander. Aus dieser Begegnung entspinnt sich ein dynamisches Wechselbad der Gefühle, während im Hintergrund die desolate Situation des Landes spürbar wird.
Alles ist zerstört, die Beziehung auch, sowie das Land. Und diese Beziehung reflektiert auch die Lage vom Libanon.
Wie eine Gesellschaft in den Trümmern des Krieges ihre kulturelle Identität zu wahren versucht, davon erzählt der Dokumentarfilm The Lions by the River Tigris. Schauplatz ist die nordirakische Stadt Mosul, die 2014 bis 2017 von der Terrororganisation ISIS besetzt war und deren Altstadt bei der Befreiung zerstört wurde. Im Zentrum des Films steht ein Ex-Soldat, der obsessiv Antiquitäten sammelt und ein privates Museum mit freiem Eintritt eröffnet hat, um das Gedächtnis der Stadt zu bewahren. Es ist für jeden Iraker eine offene Wunde, sagt der irakisch-norwegische Regisseur des Films, Saradasht Ahmed. Die Zerstörungen der letzten Jahrzehnte hätten tiefen Schmerz hinterlassen. Im Irak fühle man sich einer langen Geschichte verbunden. Man sieht im Film Videoaufnahmen von ISIS-Kämpfern, die in Mosul 3000 Jahre alte Statuen zerschlagen.
That has to do with the identity.
Es geht um kulturelle Identität, meint Ahmed, die ISIS zerstören wollte. Die geradezu pittoresken Ruinen der Altstadt von Mosul erinnern an antike Ausgrabungsstätten. Das gibt dem Film, der auf vielen internationalen Festivals, unter anderem dem Doc Leipzig, lief, eine zeitlose Schönheit. Aber so viel in den arabischen Filmen von Krisen die Rede ist, so sehr sind in ihnen auch gesellschaftliche Umbrüche präsent. Patriarchale Strukturen werden drastisch hinterfragt, selbst in Filmen aus Saudi-Arabien wie Hobal. Und ein Thema ist dieses Jahr besonders präsent auf dem Festival: queere Identitäten.
Wie kommt das, dass dieses Jahr so viele da sind, kann ich nicht sagen. Aber dieses Trend vermehrt sich immer mehr, weil das ist ein Thema.
Im Abschlussfilm des Festivals In a Whisper kommt eine junge lesbische Frau aus Paris für eine Trauerfeier in ihre tunesische Heimat zurück. Der Besuch bei der Familie ist heikel, langsam kommt ihr Geheimnis ans Tageslicht.
Ich liebe absolut In a Whisper von Leila Bouzid. Es ist so warm, aber überhaupt nicht vereinfacht, bleibt extrem komplex, aber zeigt, wie schwierig es ist, aber auch gleichzeitig die Wärme von diesen Familien und was Akzeptanz bedeutet. Es war ein sehr berührender Film.
Die besondere Verbindung von persönlichen Geschichten mit gesellschaftspolitischen Themen macht den besonderen Reiz vieler dieser Filme aus. So deprimierend sich die Lage in Teilen der Region darstellt, so lebendig wirken die arabischen Filme des Al-Film-Festivals. In ihnen spiegeln sich gesellschaftliche Verwerfungen auf oft dramatische Weise wider, bis hin zum Body-Horror im Genre-Kino. Aber zugleich finden die Filme selbst in den schlimmsten Verwüstungen Schönheit und Aufbruchsgeist.
Morgen beginnt das Arabische Filmfestival Berlin. Mehr Infos zum Programm bekommen Sie unter allfilm.berlin.